Ja, ich freue mich, dass Sie heute Nachmittag gekommen sind. Zu dem Vortrag kam das Leben aus der Ursuppe. Das ist ja sozusagen der Beginn der ganzen Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie funktioniert ja nicht, wenn am Anfang das Leben schon nicht entstanden ist. Also ist die Frage, hat die Evolutionstheorie eine Antwort darauf, wie das Leben ursprünglich entstanden ist? Und da ist eben dieser Begriff Ursuppe wichtig. Der Vortrag ist wieder in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal, woher kam das Leben? Und dann Leben aus toter Materie. Und dann werden wir uns anschauen, was sagt Louis Pasteur dazu. Leben entsteht nur aus Leben. Dann die Miller-Urey-Experimente. Und dann das eigentliche Problem, dass Leben nämlich komplex ist. Dann die Frage, ob die RNS-Welt und die Protozellen helfen. Wir werden dann sehen, um was es sich da genau handelt. Und Panspermie, auch das möchte ich dann noch erklären. Und zum Schluss die Alternative, also was im Prinzip die Bibel dazu zu sagen hat. Aber zunächst einmal zum ersten Punkt, woher kam das Leben? Hier gibt es ja das übliche evolutionistische Modell. Nach dem Modell sieht es ja so aus, dass vor circa 15 Milliarden Jahren durch einen angeblichen Urknall das Universum entstanden ist, vor 10 Milliarden Jahren dann die Sterne und Galaxien, vor 5 Milliarden Jahren unsere Sonne, vor 4,5 Milliarden Jahren unsere Erde, die dann noch geschmolzen war, ist dann abgekühlt und dann sagt man, naja, vor 3,8 Milliarden Jahren hätte sich dann ein Urmeer gebildet und die erste Zelle darin. Und dann hätte Evolution bis zur Gegenwart stattgefunden. Und hier, habe ich es jetzt mal angezeigt, irgendwo hier in diesem Zeitraum, da sei das erste Leben also entstanden, als sich dieses Urmeer bildete. In dem Lehrbuch Natura, Biologie für Gymnasien, Evolution vom Ernst Klett Verlag aus dem Jahr 2015, heißt es auf den Seiten 136 und 138, aus dem flüssigen Erdinneren emporsteigende Gase ließen eine sauerstofffreie Uratmosphäre entstehen. Wasserdampf kondensierte und es bildeten sich Urmeere. In diesen Urmeeren entwickelte sich nach heutiger Auffassung das Leben aus unbelebter Materie. Die ersten lebenden Zellen entstanden nach heutigem Verständnis in der Ursuppe. So lernt man es an den Gymnasien heute. Also in etwa so wie hier, so eine Urerde noch geschmolzen, die ist dann eben abgekühlt und dann ist da ein Urozean entstanden wie hier, dann hat es auch geblitzt, also man hat Energie sozusagen auch noch da. Und dann sagt man, dann seien da so erste, man nennt es Stromatolithen gewachsen, das ist im Vordergrund, das sind so Kolonien von Bakterien mit eingelagerten Sedimenten. Wir werden später noch sehen, dass Bakterien aber bereits so komplex sind, dass sie unmöglich allein durch bekannte natürliche Prozesse entstanden sein konnten. Das heißt, die Vertreter der Evolutionstheorie, die müssen annehmen, dass es ursprünglich noch was viel Einfacheres gab, außer den Bakterien. Das evolutionistische Modell für die Entstehung des Lebens setzt die Urozeane und damit eben die Existenz von Wasser, also eben H2O, voraus. Ohne Wasser geht's nicht. Aber eigentlich sollte es die Urozeane auf dem Planeten Erde nach dem evolutionistischen Nebelmodell, das ja den Ursprung unseres Sonnensystems erklären will, eigentlich soll es das Wasser gar nicht geben. Wir sollten gar kein Wasser auf unserem Planeten haben. Warum? Nach dem Nebelmodell wurden die flüchtigen Gase, also die recht leicht sind, durch den Sonnenwind nach außen getrieben. Und sonnennahe Planeten wie unsere Erde, die sollten deswegen kaum oder gar keine leichten Elemente wie Wasserstoff und Sauerstoff haben. Also das sieht im Prinzip so aus wie hier, wo man eben denkt, man hätte so eine rotierende Gas- und Staubwolke gehabt und da hätte sich dann in der Mitte drin unsere Sonne gebildet und ja, das Ganze hätte rotiert und dann hätten sich weiter außen dann auch Planeten gebildet. Und das muss man sich eben vorstellen, in der Mitte, wenn da so eine Sonne ist und die ist sehr heiß, dann irgendwann einmal führt das dazu natürlich auch, dass das Gas dann eben verdampft bzw. nach außen getrieben wird. Das ist die Theorie, wie dann die Planeten entstehen sollen, also auf diesen einzelnen Bahnen in verschiedenen Entfernungen. Ich möchte jetzt da nicht drauf näher eingehen, auf die ganzen Probleme des Nebelmodells. Ich habe einen eigenen Vortrag dazu der heißt unser Sonnensystem erschaffen oder entstanden. Weil das so ein Problem ist, woher das Wasser auf unserer Erde eigentlich kommt, hat man spekuliert, dass das Wasser von Kometen gekommen sein soll. Kometen sind im Prinzip sowas wie schmutzige Eisbälle, kann man sagen. Die also massenhaft irgendwann auf die frühe Erde gestürzt sind. Aber dann hat man Untersuchungen gemacht von Kometen und da hat man festgestellt, dass das Eis der Kometen ein ganz anderes Verhältnis von leichtem zu schwerem Wasserstoff hat. Also der Wasserstoff kommt in zwei Arten vor. Als das Eis bzw. Wasser auf der Erde. Und das ist natürlich ein großes Problem, so dass man eigentlich sagen muss, na, das kann das auch nicht erklären. Also es bleibt ein Rätsel. Und somit stellt sich die Frage, wenn das evolutionistische Modell jetzt schon Probleme hat, die Existenz der Urozeane zu erklären, wie vertrauenswürdig sind dann die Aussagen zur Entstehung des Lebens in diesen Ozeanen? Stimmen die mit den bekannten wissenschaftlichen Erkenntnissen überein? Das führt mich gleich zum zweiten Punkt, zum Leben aus toter Materie. Hier gibt es den Chemiker und Mikrobiologen Louis Pasteur. Und er hat im vorletzten Jahrhundert nachgewiesen, dass aus einer Nährlösung, die vorher sterilisiert wurde, dass da kein Leben entstehen kann. Und hat damit die Hypothese der spontanen Erzeugung widerlegt. Das heißt eben die Behauptung, dass mikroskopisch kleine Lebewesen unter bekannten Bedingungen angeblich aus toter organischer Materie entstehen könnten. Ich habe das mal gezeigt, was er da gemacht hat hier. Also folgende Situation. Wir haben hier so einen Glaskolben, der ist mit Ferment gefüllt, also mit einer Nährlösung. Und ist also hier luftdicht abgeschlossen. Das sieht man an dem Röhrchen, da ist Wasser drin, also da kann keine Luft rein. Und dann hat man das erhitzt, sodass sozusagen da wirklich kein Leben mehr drin sein kann. Ist dann sterilisiert. Ja, das ist dann hier der sterile Zustand. Und dann hat der Pasteur Folgendes gemacht. Er hat also diesen Glaskolben aufgebrochen. Ja, und dann hat er wieder nach einer Weile nachgeguckt und hat festgestellt, jetzt sind plötzlich Bakterien drin. Na gut, das ist relativ leicht zu verstehen, woran das liegt. Er konnte das nachweisen. Das kommt daher, weil beim Aufbrechen eben Bakterien reinkommen konnten und haben sich da drin vermehrt. Also mit anderen Worten, alles, was wir hier sehen, ist, Leben entsteht eben aus Leben. Das ist eigentlich nichts Neues für uns, aber es ist eben nicht entstanden in diesem sterilen Glaskolben. Es gibt hier ein schönes Beispiel. Das ist einer dieser Glaskolben, die der Pasteur verwendet hat, aus dem Jahr 1860. Das ist eine Originalflasche, die ist immer noch versiegelt und ist immer noch steril. Also da entsteht nicht spontan irgendwas, kein Leben entsteht. Nochmal Zitat vom Louis Pasteur. Es sind uns also keine Bedingungen bekannt, unter denen man bestätigen kann, dass mikroskopische Lebewesen ohne Keime, das heißt ohne ihnen ähnliche Vorläufer, ins Dasein kommen. Obwohl jetzt der Pasteur nachgewiesen hat, dass Leben unter bekannten physikalisch-chemischen Bedingungen nicht entstehen kann, hoffen aber die Vertreter der Evolutionstheorie darauf, naja, dass dies vielleicht unter speziellen Bedingungen doch möglich ist. Ja, unter den bekannten Bedingungen würden die schon zustimmen, dass es nicht geht. Aber da ist sozusagen die Hoffnung da, irgendwelche speziellen Bedingungen müsste es doch geben, wo es dann geht. Das sagt hier auch der Professor Wald, ein evolutionistischer Mediziner. Ich denke, dass ein Wissenschaftler keine Wahl hat, sich dem Problem des Ursprungs des Lebens mittels der Hypothese der spontanen Erzeugung zu nähern. Also er meint, ein Wissenschaftler müsse glauben, naja, irgendwie doch, dass das Leben zufällig entstanden ist. Was er damit meint, ist natürlich ein Wissenschaftler, der nicht an Gott glaubt. Das sagt er hier nicht dazu, weil es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die an den Schöpfer glauben. Und die gehen nicht von der spontanen Erzeugung aus. Der Charles Darwin hat spekuliert, dass das Leben vielleicht aufgrund spezieller Bedingungen in einem kleinen, warmen Tümpel seinen Anfang nahm. Hier ein Zitat von ihm, von Charles Darwin. Wenn wir aber, und ach, was für ein großes Wenn, ein Konzept entwerfen könnten, wie in einem kleinen, warmen Tümpel in der Gegenwart von allen möglichen Ammoniakverbindungen, Phosphorsäuren, Salzen, Licht, Wärme, Elektrizität und so weiter, sich eine Proteinverbindung chemisch bildete, die noch komplexere Umwandlungen erfuhr. Nun, tatsächlich ist es so, dass die Biologen Alexander Oparin und John Burden Sanderson Haldane Darwins Idee weiterentwickelt haben. Die sind davon ausgegangen, dass die frühe Erde eine reduzierende, also das heißt eine Atmosphäre ohne Sauerstoff hatte, in der sich die ersten einfachen organischen Verbindungen bildeten. Und diese Verbindungen sollen sich dann an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in irgendwelchen Küstenregionen oder ganz tief in unterseeischen hydrothermalen Quellen, also warmen Quellen, in einer Ursuppe gesammelt und konzentriert haben. Und da sollen dann angeblich komplexere organische Verbindungen entstanden sein und sich dann schließlich Leben entwickelt haben. Hier ein Zitat vom Haldane: Wenn ultraviolettes Licht auf eine Mischung von Wasser, Kohlendioxid und Ammoniak einwirkt, entsteht eine große Vielfalt an organischen Substanzen, einschließlich Zucker und offensichtlich einigen Stoffen, aus denen Proteine gebildet werden. Aber bevor Leben entstand, mussten sie sich angereichert haben, bis die Urozeane in ihrer Zusammensetzung wie eine heiße, verdünnte Suppe waren. Das Erste, was lebendig oder halb lebendig war, waren wahrscheinlich große Moleküle, die sich nur in dem besonders günstigen Medium, in dem sie entstanden, vermehren konnten. Also das war so die Vorstellung. Beweise hatte man natürlich damals überhaupt keine dafür. Aber diese Ideen von Darwin, Oparin und Haldane schienen sich jetzt tatsächlich zu bestätigen. Und zwar durch ein Experiment, das im Jahr 1952 von Stanley Lloyd Miller, das ist ein Chemiker und Biologe gewesen, und Harold Clayton Urey, ein Chemiker, gemacht wurden. In diesem Experiment, da konnten tatsächlich im Labor Aminosäuren hergestellt werden. Und zwar unter Bedingungen, wie man sie eben für die frühe Erde vermutete. Was sind Aminosäuren? Das sind ganz spezielle Moleküle, die in langen Ketten in genau in der richtigen Reihenfolge angeordnet werden müssen, damit diese Proteine, die Grundbausteine des Lebens, erhalten werden. Ich habe das mal ein bisschen veranschaulicht. Also das ist hier ein Beispiel für so eine Aminosäure. Isoleucin heißt das hier zum Beispiel. Und es gibt verschiedene Aminosäuren, die sehen unterschiedlich aus. Und da gibt es 20 sogenannte Standard-Aminosäuren, die man in unserem genetischen Code findet. Aber insgesamt kennt man sogar mehr als 500 Aminosäuren. Ja, und jetzt müssen diese Aminosäuren in der richtigen Reihenfolge angeordnet werden. Also wie hier zum Beispiel. Das ist jetzt ein ausgedachtes, ein hypothetisches Protein, bestehend aus 150 Aminosäuren. Das ist eigentlich ziemlich kurz. Wir müssen uns vorstellen, das kürzeste Protein beim Menschen ist 51 Aminosäuren lang. Das ist das Insulin, das wird in unserer Bauchspeicheldrüse hergestellt. Das längste Protein ist aber mehr als 34.000 Aminosäuren lang. Das ist das Titin, das die Hauptkomponente unserer Muskelfasern darstellt. Also wir sehen, da ist eine große Bandbreite drin, also 150 ist eigentlich noch ziemlich kurz. In dem Lehrbuch, das ich schon zitiert habe, für Biologie, für Gymnasien, heißt es auf Seite 136, die frühe Phase dieser chemischen Evolution kann man modellhaft rekonstruieren. Eine reduzierende Uratmosphäre vermuteten Harold Urey und Stanley Miller als Ausgangsbedingung für ihre Modellversuche. Nach einigen Tagen ließen sich Aminosäuren und andere organische Moleküle nachweisen. Nun, das klingt jetzt natürlich irgendwie so, als ob man tatsächlich im Labor diese frühe Phase der chemischen Evolution rekonstruiert hätte. Also wenn der Schüler im Gymnasium das so liest, könnte der das ohne weiteres gleich vermuten. Was wurde da gemacht? Das ist im Prinzip der Versuchsaufbau. Wir haben also hier links eben diesen Glaskolben, in dem diese Uratmosphäre, wie man sich's vorstellt, drin ist. Oder drin war, also bestehend aus Wasserdampf, aus Methan und Ammoniak, aus Wasserstoff, also molekularen Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Und dann hat man da noch eine Spannungsquelle angebracht, sodass da Blitze drin waren, weil man dachte, in der Uratmosphäre, da muss es viel Gewitter gegeben haben. Und der Lichtbogen wird hier erzeugt mit einer 60.000 Volt Spannungsquelle. Und das Ganze läuft in so einem Kreislauf rum, es wird also erhitzt und wieder abgekühlt. Und das hat man so eine Woche laufen lassen. Und dann hat man was gefunden. Dann hat man in diesem Auffangrohr da unten, was hat man da gefunden? Eine giftige, krebserregende Substanz, ähnlich Teer, mit geringen Mengen an einigen Aminosäuren. So typischerweise nur 1%. Die Frage ist natürlich schon gleich mal hier, wie hätte sich in so einer Giftbrühe Leben entwickeln können? Nun, weil das so ist, hat man gedacht, wir müssen das wiederholen, das Experiment. Und hat es in zahlreichen Abwandlungen über die nächsten Jahrzehnte durch viele Wissenschaftler wiederholt. Aber niemals ist es gelungen, auch nur die Hälfte aller 20 verschiedenen Aminosäuren zu produzieren, die für Leben, wie wir es kennen, benötigt werden. Also es ist eigentlich immer ein Misserfolg gewesen. Steht aber, wie gesagt, in den Schulbüchern, ja, haben wir gesehen, so drin, als ob es doch irgendwie gelungen wäre. In keinem der Experimente konnte darüber hinaus überwiegend linkshändige Aminosäuren produziert werden, wie sie für Leben notwendig sind, das erkläre ich gleich nochmal, sondern nur eine Mischung von links- und rechtshändigen Aminosäuren. Das Problem ist nur, die rechtshändigen Aminosäuren, die sind nicht nur nutzlos, sondern sie sind sogar giftig und können im Extremfall sogar zum Tod führen. Also das ist hier eine Darstellung. Eben diese Aminosäuren, das ist eine bestimmte chemische Verbindung. H ist eben hier Wasserstoff, C, Buchstabe C steht für Kohlenstoff, O für Sauerstoff, N für Stickstoff und R, das ist eine bestimmte Kohlenwasserstoffseitenkette. Und wir sehen schon, das kann eben in unterschiedlicher Symmetrie angelegt sein. Und nur die linkshändige ist für Leben brauchbar, die rechtshändige nicht. Die Frage ist schon mal, wo soll denn dieses chemische Labor gewesen sein in dieser Ursuppe, das genau nur die Linkshändigen rausfiltert oder produziert und die Rechtshändigen nicht. Ein weiteres Problem von diesen Experimenten ist das Auffangrohr. Das haben wir ja gesehen, ich zeige es dann gleich nochmal. Dieses Auffangrohr dient aber jetzt nicht nur dazu, die Reaktionsprodukte aufzufangen. Das würde man denken, ja, dazu ist es ja da. Nein, sondern es hat noch einen Sinn. Und zwar, um die Reaktionsprodukte vor der gleichen hohen Energie zu schützen, die ihre Entstehung ursprünglich möglich machte. Weil ohne diesen Schutzmechanismus könnten die Reaktionsprodukte erst gar nicht entstehen. Also das ist hier eigentlich ganz raffiniert, das wird hier irgendwie verschwiegen, dass das ohne das Auffangrohr gar nicht geht. Das muss nämlich relativ weit weg sein, eben von diesem eigentlichen Entstehungsort. Weil das so ein Problem ist, haben die Vertreter des evolutionistischen Modells vorgeschlagen, dass die Reaktionsprodukte zum Beispiel in kleinen Tümpeln, in Seen oder in Tonerden irgendwo da vor der hohen Energie geschützt wurden. Aber das hätte wieder zur Folge gehabt, dass die Moleküle keine komplexeren Verbindungen mehr hätten bilden können, weil sie ja von der Energiequelle abgeschnitten gewesen wären. Mit anderen Worten, die Evolution der Moleküle hätte eigentlich geendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hätte. Also man hätte wiederum eigentlich ein Labor gebraucht in verschiedenen Stufen und nicht einfach nur irgendeine Suppe. Ja, und also so stellt man sich das vor, irgendwie in Küstennähe solche Tümpel hätten das gewesen sein können. Noch ein Problem ist die Tatsache, dass sich die Aminosäuren normalerweise in einer wässrigen Lösung gar nicht erst zu langen Ketten verbinden können. Warum? Weil die Wassermoleküle bewirken, dass die Bindungen zwischen den Aminosäuren wieder aufbrechen. Also Wasser ist eigentlich ein ungeeignetes Medium, damit sich die Aminosäuren bilden. Aber dummerweise besteht ja die Ursuppe überwiegend aus Wasser. Ja? Also um dem aber entgegenzuwirken, braucht man irgendwelche hochenergetischen Moleküle, wie zum Beispiel ATP, da komme ich später noch ein bisschen drauf, das Adenosintriphosphat. Aber diese Moleküle, die entstehen in der Natur auch nicht einfach so, sondern die werden normalerweise eigentlich nur in lebenden Zellen hergestellt. Also ich brauche im Prinzip dann schon eine Zelle, um wieder solche Dinge herzustellen. Aber die habe ich ja noch gar nicht, die soll ja erst noch entstehen. Man hat folglich versucht, das Problem zu lösen, indem man vermutete, dass das Leben in hydrothermalen Quellen im Meer entstand, also wo warmes Wasser ganz tief aus dem Meeresgrund aufsteigt. Und da ist die Temperatur hoch genug, dass da genügend Energie bereitgestellt werden kann, so denkt man. Aber da hat sich auch herausgestellt, dass die hohen Temperaturen wieder dazu geführt hätten, dass sich die einmal gebildeten Aminosäuren wieder schnell zersetzt hätten. Man kann eigentlich sagen, das Ganze ist so wie Fleisch im Kochtopf. Also im Prinzip hier, das wären so hydrothermale Quellen und da soll eben diese Aminosäuren entstanden sein, aber wenn sich die nur ein bisschen zu lange da aufhalten, dann ist sofort der Effekt der, dass das eben wieder zerstört wird, diese schöne Verbindung, so wie man es eben hier auch beim Fleisch im Kochtopf hat und zersetzt sich. Ein weiteres Problem betrifft die evolutionistische Annahme, dass die Uratmosphäre keinen Sauerstoff enthalten haben soll. Also man sagt ursprünglich kein Sauerstoff in der Atmosphäre. Und der Sauerstoff soll dann erst später durch die Pflanzen, durch die ersten Pflanzen erzeugt worden sein. Wenn aber kein Sauerstoff in der Atmosphäre ist, also O2, dann kann sich auch keine Ozonschicht bilden. Also das ist O3, die ja normalerweise die ultraviolette Strahlung von der Sonne abblockt. Ohne Ozonschicht hätte sich aber dann das in der Uratmosphäre befindliche Methan, das CH4, wieder rasch zersetzt. Aber gerade das braucht man ja für das Müller-Urey-Experiment. Also hätte das gar nicht funktioniert. Dazu kommt noch, dass die komplexen Biomoleküle diese UV-Strahlung gar nicht ausgehalten hätten. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Uratmosphäre doch Sauerstoff enthielte, dann hätten sich auch keine komplexen Biomoleküle bilden können, weil die wären dann durch den sehr reaktiven Sauerstoff rasch zerstört worden. Also Sauerstoff ist ein Element, das eben sehr schnell reagiert. Wenn man das zusammenfasst, was sagt der Stanley Miller, der John Horgan, hat den im Jahr 1996 mal interviewt. Und da heißt's: Miller teilte mir mit, dass sich das Rätsel des Ursprungs des Lebens 40 Jahre nach seinem ersten Experiment als schwieriger erwiesen hat, wie er oder irgendjemand anders es sich vorgestellt hatte. Miller schien unbeeindruckt von allen gegenwärtigen Lösungsvorschlägen und bezeichnete sie als Unsinn oder Schreibtischchemie. Der Miller selbst hat also im Prinzip 40 Jahre später gesagt, naja, mein Experiment hat eigentlich nichts gebracht im Prinzip. Und alles, was sonst so immer an Ideen aufkam, hat auch nichts gebracht. Der Professor Jocki, evolutionistischer Physiker, sagt Folgendes: Das Szenario warmer kleiner Tümpel wurde einfach so erfunden, um eine materialistische und reduktionistische Erklärung für den Ursprung des Lebens zu haben. Darüber hinaus gibt es dafür keine Beweise. Er sagt weiter: Man muss daher den Schluss ziehen, dass im Gegensatz zur aktuell etablierten Auffassung ein Szenario, das die Entstehung des Lebens auf der Erde durch Zufall und natürliche Prozesse erklärt und das man aufgrund von Fakten und nicht aufgrund von Glauben akzeptieren kann, noch nicht beschrieben wurde. Professor Michael Denton, evolutionistischer Biologe, sagt: In Anbetracht der Tatsache, dass die Ursuppe in so vielen Diskussionen über den Ursprung des Lebens als bereits etabliertes Fakt betrachtet wird, kommt es wie ein Schock, wenn man realisiert, dass es dafür nicht den geringsten Beweis gibt. Und Professor Fred Hoyle, evolutionistischer Astronom: Kurzum, es gibt nicht den Hauch von objektiven Beweisen, die die Hypothese unterstützen, das Leben hätte hier auf der Erde in einer organischen Suppe begonnen. Nichtsdestotrotz, man versucht, dieses Problem ja zu lösen. Da komme ich aber in dem übernächsten Punkt dann auch genau darauf zu sprechen. Aber zunächst einmal möchte ich eine Sache ein bisschen mehr in den Fokus bringen. Das eigentliche Problem nämlich der Sache ist, dass das Leben komplex ist. Also wenn wir das mal hier vergleichen mit der Boeing 747, die also 4,5 Millionen Bauteile hat, dann hat eben so eine Zelle Milliarden Bauteile. Und das ist jetzt eben mehrere Größenordnungen darüber. Und nicht nur das, sondern weil es exponentiell ansteigt, die Komplexität, ist es also, kann man sagen, astronomisch höher, die Komplexität von einer so einfachen Zelle im Vergleich zu einer Boeing 747. Der Michael Denton hat es beschrieben wie folgt, das ist ganz anschaulich, finde ich recht gut. Er sagt: Die Molekularbiologie zeigt uns, dass sogar die einfachsten lebenden Systeme auf unserer Erde heute, und zwar Bakterienzellen, außerordentlich komplexe Objekte sind. Um eine Vorstellung zu gewinnen, müssen wir eine Zelle um das Milliardenfache vergrößern, bis sie eine Größe von 20 Kilometern erreicht hat. Also er sagt, stellen wir uns jetzt mal vor, so eine winzige Zelle auf 20 Kilometer Größe vergrößert. Was wir dann sehen würden, wäre etwas mit einer unvergleichlichen Komplexität und einem adaptiven Design. Auf der Oberfläche der Zelle würden wir Millionen Öffnungen sehen, wie Luken eines gewaltigen Raumschiffs, die sich ständig öffnen und schließen, um einen kontinuierlichen Strom von Materialien in die Zelle hinein und aus ihr heraus zu ermöglichen. Wenn wir durch eine dieser Öffnungen hindurchtreten würden, würden wir endlose, hochorganisierte Korridore und Transportkanäle sehen, die von der Außenhülle der Zelle in alle möglichen Richtungen verzweigen, wobei einige zur zentralen Speicherbank im Zellkern, andere zu den Montagewerken und weiterverarbeitenden Anlagen führen. Der Kern selbst wäre eine riesige sphärische Kammer mit einem Durchmesser von mehr als 1 Kilometer, in dessen Inneren wir fein säuberlich gestapelt und aufgeräumt die kilometerlangen, auf Spulen aufgewickelten DNS-Moleküle sehen könnten. Das klingt fantastisch, oder? Fast wie so eine Beschreibung aus einem Science-Fiction-Buch, was er macht. Aber so fantastisch ist die Zelle aufgebaut. Und jetzt möchte ich, dass wir da einen Blick nochmal reinwerfen, was da alles sich drin befindet. Ich fange mal an mit den grundlegenden Chemikalien. Da gibt es zunächst einmal die Aminosäuren. Die sind sozusagen das Baumaterial, die Proteine und gleichzeitig auch Reaktionsbeschleuniger oder man spricht von Enzymen. Also Proteine, habe ich schon erklärt, das sind die Ketten bzw. linearen Anordnungen von Aminosäuren. Also zum Beispiel bilden die Proteine unsere Knochen, unsere Muskeln, Haut und Haare. Dann gibt es die Enzyme. Das sind ganz spezielle Proteine, die chemische Reaktionen beschleunigen. Zum Beispiel in unserer Speicheldrüse, da werden Enzyme erzeugt, um die Moleküle vom Brot, wenn wir Brot essen, ganz schnell in kleinere Bestandteile zu zerlegen. Die Enzyme, die können die Reaktionsgeschwindigkeit so stark beschleunigen, dass eine Reaktion, die sagen wir mal normalerweise Milliarden Jahre dauern würde, dass die dann nur in einer Hundertstelsekunde abläuft. Kann man sich das vorstellen? Also ob die jetzt da sind oder nicht, das macht einen gigantischen Unterschied. Weitere grundlegende Chemikalie für Leben ist Zucker. Zucker ist Baumaterial und Energiespeicher in einem. Dann haben wir Lipide, also Fette. Auch das ist Baumaterial wieder in Form von Membranen. Erkläre ich gleich nochmal was dazu. Und ein Hochenergiespeicher. Also Membranen sind im Prinzip einfach, kann man sagen, das, was beim Hausbau die Wände sind. Ja? Die trennen einfach verschiedene Bereiche in der Zelle voneinander ab. Die Lipide oder die Fette, die haben aber auch, also als Energiespeicher, eine wesentlich höhere Energiedichte als Zucker. Also die Zelle kann mittels Zucker Energie speichern, aber was noch viel effizienter ist, sind eben diese Fette oder Lipide. Und daneben gibt's noch das ATP, das hatte ich schon erwähnt. Das ist ein Kurzzeit-Universal-Energiespeicher. Also die Zelle kennt verschiedene Energiespeicher, die sie je nach Bedarf verwendet. Und dann als vierte Komponente gibt's noch die Nukleinsäuren. Also die stellen den Informationsspeicher in der Zelle dar, also wo unser Erbgut eben in Form der DNS oder der RNS gespeichert ist. Ich möchte kurz mal bildlich ein bisschen veranschaulichen, dass man nur mal einen Überblick sieht, was es da gibt. Es gibt da eben 20 Standard-Aminosäuren, die für die Proteinherstellung nötig sind. Die sind hier gezeigt. Also die großen dunkelgrauen Kügelchen, das ist Kohlenstoff, klein hellgrau Wasserstoff, rot Sauerstoff, blau Stickstoff und gelb Schwefel. Also das sind schon mal relativ komplexe Moleküle. Das Problem mit der Bildung von Aminosäuren in Ursuppenexperimenten, das habe ich schon angeschnitten, es existiert keine plausible Vorstellung, wie diese in den notwendigen Konzentrationen unter natürlichen Bedingungen hätten entstehen können. Dann haben wir weiter Zucker. Zucker, das sind eigentlich auch wieder so Kettenmoleküle. Also rot ist hier wieder Sauerstoff und das kleine hellgraue ist Wasserstoff und das größere dunkelgraue, das ist Kohlenstoff. Zucker kann, wie gesagt, Energie speichern, aber das Zuckermaterial ist auch ein gutes Baumaterial. Zum Beispiel bestehen die Zellulosefasern in Holz im Wesentlichen aus Zuckerverbindungen. Das ist interessant, ja? Also Holz besteht aus Zuckerverbindungen. Gezeigt ist hier die Ribose, das ist eine Zuckerart, die gleichzeitig das Rückgrat dieser RNS oder der DNS bildet, also des Speichers für das Erbgut. Das Problem für das evolutionistische Modell mit vielen Zuckerarten ist, dass sie für ihre Herstellung eine ganz andere chemische Umgebung brauchen als die Aminosäuren. Und die Ribose, die hier gezeigt ist, die ist darüber hinaus auch noch sehr instabil. Das heißt, das Molekül zersetzt sich wieder ganz schnell. Da müssten also irgendwelche Vorkehrungen da sein, im Prinzip ein kleines Labor, dass das nicht passiert. Dann die Lipide, auch die sind sehr komplex aufgebaut, das sieht man gleich hier. Stickstoffatom ist hier gezeigt, das ist die große blaue Kugel da, Phosphoratom, die orange, Sauerstoff ist wieder rot und Kohlenstoff ist wieder diese großen dunkelgrauen Kugeln, Wasserstoff wieder die kleinen hellgrauen. Die Lipide bilden Membranen und können, wie gesagt, Energie speichern. Aber diese Membranen, diese Wände, die sind jetzt nicht nur einfach wie bei uns im Hausbau so passive Abtrennungen, sondern die ermöglichen den Transport von speziellen Stoffen in unterschiedlichen Richtungen. Also mit anderen Worten, da sind, kann man sagen, so Türen eingebaut, wo man aber nur in einer Richtung durchgehen kann und in der anderen nicht. Dazu haben die spezielle Pumpen in die Zellwände eingebaut. Hier ist Lecithin gezeigt. Das ist eine Hauptkomponente von biologischen Membranen. Und das Lecithin hat die Eigenschaft, sowohl Wasser als auch Fette anzuziehen. Und es ist da als Emulgator beliebt. Also man verwendet das Lecithin zur Mischung von Wasser und ölhaltigen Substanzen. Die Lipide, habe ich ja schon gesagt, die haben eine viel höhere Energiedichte als Zucker oder Aminosäuren. Und ihre Bildung in einer Suppe von Chemikalien, das ist auch ein Problem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich Komponenten mit höherer Energie bilden, viel geringer ist als für Komponenten mit niedriger Energie. Dann haben wir hier noch die Nukleinsäuren, die also Ketten von Nukleotiden sind. So ein Nukleotid besteht aus einer Base, Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin und im Fall der RNS haben wir Uracil, sowie einem Zucker- und einem Phosphatanteil. Hier sind alle fünf Nukleotide, die es da gibt, gezeigt. Der Zuckeranteil, das habe ich schon erwähnt, der ist instabil. Und der Phosphatanteil, der würde wegen den in der Ursuppe vorhandenen Calciumionen ausgefällt oder er würde fest an der Oberfläche von irgendwelchen Tonpartikeln kleben bleiben. Und somit würde der wieder nicht zur Herstellung von DNS oder RNS zur Verfügung stehen, es sei denn, man hätte wieder spezielle Vorkehrungen getroffen. Das ist ein kleiner Überblick über die relativ komplexe Chemie, die wir hier haben. Jetzt schauen wir noch weiter rein in die grundlegenden Elemente. Ich habe ja einige davon schon genannt. Die Membranen, den Informationsspeicher, die Zellkomponentenfabriken und die Zellhilfsstofffabriken. Schauen wir uns zunächst einmal die Membranen an. Membranen bestehen also aus Lipiden und grenzen jetzt das Zellinnere oder das Innere von einzelnen Zellorganellen gegen außen ab und ermöglichen den Transport von speziellen Substanzen durch die Membran durch. Also entweder in Richtung von Konzentration hoch nach niedrig, das ist ein normaler physikalisch-chemischer Vorgang, man nennt es Diffusion, oder entgegengesetzt mittels spezieller Pumpen. Hier ist zum Beispiel diese bekannte Natrium-Kalium-Pumpe gezeigt. Wir werden nachher gleich nochmal ein kleines Video sehen, wo das besser veranschaulicht ist. Diese Pumpe transportiert mehr Natriumionen nach außen, also positiv geladene Natriumionen nach außen, als positiv geladene Kaliumionen nach innen. Also immer 3 Natriumionen nach außen und 2 Kaliumionen nach innen. Und der Effekt ist, dass sich das Innere relativ dann negativ auflädt. Und das ist notwendig, um eine elektrische Spannung aufzubauen. Und die elektrische Spannung wird wieder benötigt, damit unsere Nerven und Muskelzellen funktionieren. Also wie so eine Batterie, die sich da auflädt. Das graue Band hier oben, das ist im Übrigen eben die eigentliche Membran und da ist eben diese Pumpe eingebaut. Und links im geschlossenen Zustand, rechts im offenen. Diese Pumpen sind winzig klein. Die sind 5 bis 10 Nanometer groß. Ein Nanometer ist der milliardste Teil eines Meters. Und wie schnell pumpen die? Naja, die schaffen bis zu 300 Natriumionen pro Sekunde. Hier jetzt natürlich nochmal in Zeitlupe, wo also hier jetzt diese Natriumionen, diese 3 angeflogen kommen, da wird Energie benötigt, die wird also der Pumpe zugeführt, ohne Energie funktioniert die nicht. Und dann werden die Natriumionen hier nach außen transportiert. So, und jetzt dauert es immer ein bisschen, bis diese Kaliumionen kommen. Und die werden jetzt dann nach innen gepumpt. Und wenn der Vorgang abgeschlossen ist, dann ist auch die Energie verbraucht und dann ging das Ganze wieder los, aber dann braucht man wieder eine Energieeinheit, wieder ein ATP, wieder ein Stück Treibstoff und dann ginge das immer so weiter. Und das funktioniert also so 300 Mal pro Sekunde. Informationsspeicher. Wir haben auf der DNS, auf der Desoxyribonukleinsäure, den Doppelhelixstrang, das Erbgut, das da gespeichert ist. Das ist auch wieder so ein Kettenmolekül. Und die einzelnen Glieder der Kette, die bezeichnet man als Nukleotide. Also ich habe es schon erwähnt, die bestehen eben aus einer Base, Adenin, Thymin, beziehungsweise Uracil, Cytosin und Guanin und einem Phosphatrest und dem Zucker Desoxyribosis. Auch winzig klein, also die Dicke von diesem Strang, die beträgt nur 2 Nanometer. Also wie gesagt, 1 Nanometer nochmal ist der milliardste Teil eines Meters. Dann gibt es die RNS. Die RNS, das ist im Prinzip nur die Hälfte von dieser DNS, nur ein Strang. Und jeweils 3 Nukleotide werden dann zu einem Codon zusammengefasst, beziehungsweise zu einem Wort und bilden dann diese 20 verschiedenen Aminosäuren. Also man kann sagen, die Sprache, in der das Erbgut kodiert ist, die hat nur 20 Wörter, die jeweils 3 Buchstaben lang sind. Und mit dieser Sprache ist quasi alles programmiert. Die große Frage ist natürlich, woher kommt diese Sprache? Welchen Informationsgehalt haben wir da drin? Der Informationsgehalt der menschlichen Zelle oder des menschlichen Erbguts in der Zelle beträgt 750 Megabyte. Das entspricht einer Bibliothek von 1000 Enzyklopädien zu je 750 Seiten pro Zelle. Wir fliegen jetzt einmal in eine Zelle rein. Sehen hier einige Zellorganellen. Die interessieren uns aber jetzt eigentlich nicht. Wir wollen jetzt in den Zellkern rein, hier durch eine Pore durch und sehen hier ein Chromosom. Und da ist die Erbinformation drin gespeichert. Wenn man das jetzt entwickelt, dann sehen wir also hier das wie auf so einem Garn, auf so Histonen aufgewickelt. Das kann man wieder weiter aufrollen. Dann sieht man hier einzelne Abschnitte von dem Erbgut. Das nennt man Gene. Also ein Gen ist immer nur ein Abschnitt von dem Ganzen. Ja, und so ist es eben da drin im Prinzip gespeichert. Wir machen weiter mit unserer Fabrik. Mit den Zellkomponentenfabriken wollen wir uns jetzt ein bisschen befassen. Da gibt es ein paar ganz fantastische Sachen. Es gibt die sogenannten Mikrotubuli. Das ist im Prinzip einfach eine winzige Röhre. Das sind Transportstraßen in der Zelle. Also jede Zelle hat so ungefähr 1000 dieser Transportstraßen eingebaut. Die sind ein richtiges Netzwerk, wie so ein Straßennetzwerk da in der Zelle drin. Die haben einen Durchmesser von ca. 25 Nanometer und eine Länge von ca. 2500 Nanometer. Anschaulich gesprochen, wenn so ein Mikrotubulus, wenn das eine Röhre wäre mit einem Durchmesser, sagen wir mal, von 1 Meter, dann wäre die bis zu 1 Kilometer lang. Und das Besondere an diesen Mikrotubuli ist, dass die rasend schnell auf- und wieder abgebaut werden. Mit ca. 500 Nanometer pro Sekunde. Also wenn wir jetzt unsere Röhre mit 1 Meter Durchmesser nehmen, dann entspricht es einer Geschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde. Also 70 km/h. Mit 70 km/h kann sich die Röhre sozusagen aufbauen. Wir werden nachher gleich das dann nochmal sehen in einem Video. Und entsprechend schnell kann auch diese Röhre dann wieder abgebaut werden. Also hier sehen wir das jetzt, wie also die Bestandteile rasend schnell hier aufgesammelt werden und diese Röhre gebaut wird, die eine Transportröhre ist. Und das passiert also ständig, dass Röhren auf- und abgebaut werden, je nachdem, wie sie eben benötigt werden, um die entsprechenden Stoffe in der Zelle zu transportieren. Nun, wenn zum Beispiel so eine Straße fertig ist, was passiert dann? Die muss ja irgendwie benutzt werden. Irgendjemand muss die Straße ja benutzen. Dann gibt es das Motorprotein Kinesin. Um große Lasten entlang den Mikrotubuli zu transportieren. Diese Dinger sind ca. 70 Nanometer groß und sehen, das werden wir nachher gleich nochmal sehen, fast wie eine richtige Person aus. Die haben 2 Arme zum Aufnehmen der Last und 2 Beine, mit denen sie auf den Mikrotubuli laufen. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 800 Nanometer pro Sekunde, das ist mehr als das 11-fache ihrer Größe pro Sekunde. Also wenn man das auf einen Menschen überträgt, der, sagen wir mal, eine Körpergröße von 1,80 hat, dann bedeutet das eine Geschwindigkeit von mehr als 20 Meter pro Sekunde oder mit anderen Worten, mit 70 km/h rast der dahin. Nur im Vergleich dazu, ein Mensch, der schafft maximal 45 km/h, allerdings ohne Last. Da kommt noch was dazu, diese Kinesin-Proteine, die können auch zusammenarbeiten, die können auch Teamwork machen, um größere Lasten zu transportieren. Das ist mir hier jetzt in Zeitlupe natürlich gezeigt. Das läuft hier tatsächlich so ab, hat also einen riesen Transportsack sozusagen gefüllt mit den Substanzen, die jetzt also von A nach B transportiert werden müssen und so saust es da also in Wahrheit viel schneller als jetzt an dieser Transportstraße entlang. Ja, wir machen weiter mit unserer Fabrik. Hier gibt es die RNS-Polymerase. Das ist eine molekulare Maschine, die aus Proteinen besteht, die entlang des DNS-Doppelhelix-Strangs läuft und dabei eine Einfachkopie herstellt. Diese Einfachkopie, das ist das rote Teil, was da so links unten rauskommt. Die Maschine ist auch wieder nur 15 Nanometer groß und schafft es, 30 Nukleotide pro Sekunde zu kopieren. Dann gibt es noch eine Maschine, das ist das Ribosom. Die besteht wieder aus Proteinen und ist besonders komplex. Die kann Proteine herstellen. Die liest dazu die auf der Boten- oder man nennt die auch Messenger-RNS befindliche Information aus. Wir werden nachher gleich nochmal ein Video sehen, da erkläre ich das nochmal ein bisschen in dem Video ausführlicher. Liest also die Information aus und baut dann mit Hilfe bestimmter Transportmoleküle das Protein zusammen, indem es die einzelnen Aminosäuren in der von der RNS vorgegebenen Reihenfolge genau hintereinander hängt. Auch die Maschine ist sehr klein, 30 Nanometer nur, und schafft es wieder circa 30 Nukleotide pro Sekunde auszulesen. So, und das möchte ich jetzt nochmal veranschaulichen. Also wir fangen wieder hier an mit unserem Chromosom. Das entwickeln wir nochmal. Also rollen wir nochmal ganz auf. Sehen wir gleich nochmal unser Gen. Also ein Abschnitt eben auf dem Erbgut. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis in der Animation hier unsere RNS-Polymerase andockt, die also jetzt hier erst einmal diese Doppelhelix aufspaltet und eine Einfachkopie macht. Also wir sehen hier die einzelnen Basen, diese Buchstaben, also die macht sozusagen eine Negativkopie. Immer die entsprechenden komplementären Basen werden hier angebaut und es steht also eine einfache Negativkopie. So, die ist jetzt dann fertig, aber weil es sozusagen wie so ein Computerprogramm ist, wo nur bestimmte Teile benötigt werden, weiß die Zelle jetzt, wenn sie ein bestimmtes Protein herstellen will, manche Teile brauche ich, manche nicht. Und so schneidet jetzt sozusagen die Zelle bestimmte Teile davon heraus, bis eben das übrig bleibt, was man wirklich braucht. Das verlässt dann den Zellkern durch die Zellpore. Und da draußen geht es jetzt weiter mit der nächsten molekularen Maschine, mit dem Ribosom, das jetzt hier andockt. Das ist jetzt eine Boten-RNS, also praktisch eine Kopie. Ja, und jetzt sehen wir schon diese Transportmoleküle, die diese Kügelchen, das sind die verschiedenen Aminosäuren herantransportiert. Und unten sehen wir diese drei verschiedenen Basen. Und das sind immer ganz verschiedene Basenkombinationen. Es müssen die richtigen Basenkombinationen hier unten angeflogen kommen. Und dann werden oben auch die entsprechenden richtigen Aminosäuren in exakt richtigen Reihenfolge hintereinander zusammengebaut. Wenn dann Fehler passiert, dann stoppt die Maschine, dann bricht die ab. Also es muss fehlerfrei funktionieren. Und so wird jetzt hier eine Aminosäurenkette, also ein Protein, zusammengebaut. Und das ist aber dann noch nicht fertig, das muss sich dann noch in die richtige dreidimensionale Struktur falten, damit es dann überhaupt funktioniert. Und da gibt es auch noch extra molekulare Maschinen, das habe ich aber jetzt hier gar nicht gezeigt. Wir machen weiter noch mit den Zellhilfsstofffabriken. Was gibt es da noch? Ich habe es schon erwähnt, dieses ATP, dieses Energiemolekül, der Universalenergietreibstoff, der muss ja irgendwo hergestellt werden. Und da hat man festgestellt, das wird jetzt hier in einer weiteren molekularen Maschine hergestellt, der ATP-Synthase. Jede unserer Zellen hat tausende dieser nur 10 Nanometer großen molekularen Maschinen eingebaut. Und die drehen sich jetzt, das glaubt man gar nicht, mit einer Geschwindigkeit von sage und schreibe 9000 Umdrehungen pro Minute. Also circa 150 Umdrehungen pro Sekunde. Ich habe es jetzt hier nochmal in einem Video wieder gezeigt. Und man sieht hier immer so ADP angeflogen und das wird dann immer umgewandelt dann eben in ATP. Durch die Drehungen werden also hier diese Moleküle produziert. Ich möchte vor der Pause schließen mit einem Zitat von Professor Haldane. Evolution könnte niemals verschiedene Mechanismen wie das Rad oder den Elektromagneten hervorbringen, die ja keinen Nutzen hätten, ehe sie nicht perfekt ausgebildet wären. Und jetzt kommt's: Würde man aber dennoch derartige Maschinen in Organismen finden, wäre Evolution widerlegt. Ja, also wir machen weiter mit der Zelle. Da gibt's ja Erkenntnisse mittlerweile, dass die Zelle auch als Computer betrachtet werden kann. Und zwar, wenn wir die Software auf der Festplatte haben, ist die Information gespeichert in Form von binären Informationen, also in Form von Nullen und Einsen. Und wenn man das eben vergleicht in der Zelle, dann entspricht das unserem Erbgut. Dann haben wir die Hardware, also die CPU, RAM und so weiter. Dem entspricht in unserer Zelle einfach die verschiedenen Zellorganellen, die dann dieses spezielle Programm, kann man sagen, abarbeiten. Der Unterschied ist freilich der, dass so ein Desktop-Computer eben so typischerweise 30 Zentimeter Durchmesser hat und die Zelle hat ein Zehntausendstel davon. Also ist wesentlich kleiner. Der Richard Dawkins hat Folgendes dazu gesagt: Was in der Ära nach Watson und Crick wirklich revolutionär ist, ist die Tatsache, dass die Molekülbiologie digital wurde. Der Maschinencode der Gene ähnelt auf frappierende Weise dem von Computern. Also man kann es wirklich mit Computern vergleichen und das möchte ich jetzt im Folgenden mal ganz kurz machen. Also indem ich die biologische Software vergleiche mit einer menschlichen Software. Wir haben hier das Computerprogramm der Bakterienzelle, genauer gesagt des Kolibakteriums. Das Kolibakterium ist in der Lage, viele proteinkodierende Gene, das sind die grünen Linien da ganz unten, mit relativ wenigen Kontrollbefehlen zu steuern. Das sind die gelben und lilafarbenen Linien weiter oben. Also mit anderen Worten, das sieht man hier schon ganz gut, es wird mit relativ wenig viel erreicht. Wir haben wenig Steuerung oben, aber viel Output unten. Wir haben im Vergleich dazu rechts hier den Funktionsaufrufgraph eines Linux-Betriebssystems anschaut. Dann sehen wir den großen Unterschied. Das kann hier nicht mithalten, weil es benötigt viele auf oberster Ebene angesiedelte Instruktionen. Also der gelbe und der lilane Bereich, das ist ja viel größer als beim Kolibakterium und der Output ist viel geringer. Also mit anderen Worten, bei dem menschlichen Programm wird mit relativ viel nur wenig erreicht. Also das zeigt die überragende Programmierung im Kolibakterium. Also das vom Menschen erstellte Computerprogramm ist einfach wesentlich ineffizienter programmiert. Deswegen sagt der Bill Gates, der Begründer der Firma Microsoft, zu Recht, die DNS ähnelt einem Computerprogramm, aber weit, weit höher entwickelt als jede Software, die jemals kreiert wurde. Ja, jetzt schauen wir uns als nächstes die Computersimulation eines Bakteriums an. Im Jahr 2012 ist es dem Wissenschaftler Professor Marcus Covert von der Stanford Universität in Kalifornien gelungen, das einfachste bekannte Bakterium, das ist das Mycoplasma genitalium, in einem Computer zu simulieren. Das ist also schon gelungen. Und das Bakterium, das besitzt nur 525 Gene, das ist nur ein Bruchteil der Gene einer menschlichen Zelle mit ca. 20.000 Genen. Um auch nur einen einzigen Zellteilungszyklus zu simulieren, musste ein Cluster von 128 Computern 10 Stunden lang rechnen. Also muss man sich vorstellen, 128 Computer zusammengeschaltet, die haben 10 Stunden gerechnet, nur um mal so eine Zellteilung zu rechnen. Und hat dabei eine Datenmenge von rund einem halben Gigabyte erzeugt. Damit die Forscher das ganze zelluläre System zumindest einigermaßen realistisch simulieren konnten, mussten sie vor der Erstellung des Computerprogramms mehr als 900 wissenschaftliche Veröffentlichungen studieren. Hier sagt der Professor Covert: Gegenwärtig dauert die Simulation der Teilung einer einzigen Zelle ungefähr 10 Stunden und erzeugt dabei ein halbes Gigabyte an Daten. Also diese so große erzeugte Datenmenge, das bedeutet ganz einfach, dass von einer Teilung zur nächsten unwahrscheinlich viele Veränderungen vorgenommen werden. Natürlich nicht zufällig, sondern alles genau in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, es ist ein äußerst komplexer Vorgang. Und da stellt sich natürlich wiederum die Frage, wie kann sowas durch einen evolutionistischen Prozess, der letztlich ja auf dem Zufall aufgebaut ist, entstanden sein? Und da sind wir jetzt schon bei dieser Frage, wenn wir schon bei dem Zufall sind, wie wahrscheinlich ist das alles überhaupt? Wie wahrscheinlich ist in Anbetracht der extremen Komplexität bereits einer einzigen Zelle, dass das Leben durch Zufall in einer Ursuppe entstanden ist? Oder genauer, wie wahrscheinlich ist das zufällige Entstehen auch nur eines einzigen funktionsfähigen Proteins? Wenn man berücksichtigt, dass beim Zusammenbau der einzelnen Kettenglieder des Proteins folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Was muss erfüllt sein? Zunächst einmal, die Kettenglieder müssen natürlich Aminosäuren sein. Obwohl sich natürlich in der Ursuppe, das haben wir gehört, noch andere Chemikalien befinden können. Also organische Säuren, Aminogruppen, Zucker, alles Mögliche kann da rumschwimmen, aber es müssen eben die richtigen da ankommen. Dann haben wir auch schon gehört, die Kettenglieder müssen die richtigen Aminosäuren sein. Es gibt neben den 20 richtigen Aminosäuren, vermuten die Vertreter der Evolutionstheorie in ihrem Modell, noch 70 weitere. Also aus diesen 70 müssen die richtigen 20 daherkommen. Und die Kettenglieder müssen Aminosäuren sein mit der richtigen Händigkeit, auch das haben wir schon gehört, obwohl es ja links- und rechtshändige Aminosäuren gibt und so weiter und so weiter. Man kann das alles mal betrachten. Um jetzt also die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, muss man auch noch die Kettenlänge des Proteins annehmen. Also als Beispiel geht man zum Beispiel von der Länge jetzt von 150 Aminosäuren aus, das habe ich ja schon gebracht. Also diese Kette, die wir schon betrachtet haben, die relativ kurz ist. Das ist eine großzügige Annahme im evolutionistischen Modell, weil die durchschnittliche Proteinlänge bei allen Lebewesen ca. 300 Aminosäuren ist, also ca. doppelt so lang. Das klingt zwar nicht viel, aber von 150 auf 300, da sinkt die Wahrscheinlichkeit dramatisch nach unten. Und eine genaue Rechnung ergibt jetzt für unsere relativ kurze, aus nur 150 Aminosäuren bestehende Kette eine Entstehungswahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 164. Das ist also eine 1 mit 164 Nullen. Die Wahrscheinlichkeit ist so klein, dass selbst wenn jedes Atom in unserem Universum eine Mini-Versuchsstation wäre, wo pro Sekunde Milliarden von Zufallsexperimenten durchgeführt würden. Also wenn man sich das vorstellt, das ganze Universum mit all seinen Atomen, wie wir es jetzt haben. Und jedes Atom wäre jetzt eine Versuchsstation. Und in jeder Versuchsstation würden pro Sekunde Milliarden von Zufallsexperimenten durchgeführt werden. Und das Ganze über einen Zeitraum von der gesamten Lebensdauer, wo die Vertreter der Evolutionstheorie eben so diese 15 Milliarden Jahre vermuten. Wenn das ablaufen würde über 15 Milliarden Jahren, dann würde wahrscheinlich noch kein einziges funktionierendes Protein herauskommen. Aber mit einem Protein, da wäre noch gar nichts gewonnen. Warum? Weil um eine lebende Zelle in ihrer einfachsten Form herzustellen, benötigt man viele Proteine. Die Vertreter der Evolutionstheorie, die schätzen, dass die einfachsten funktionierenden Zellen mindestens 265 proteinkodierende Gene haben müssen. Wenn man wieder zugunsten des evolutionistischen Modells davon ausgeht, dass jedes Gen nur ein einziges Protein kodiert, in der Realität sind es im Durchschnitt sogar mehrere Proteine je Gen, dann bedeutet das, dass die einfachsten Zellen mindestens 265 verschiedene Proteine für ihre korrekte Funktion benötigen. Die Wahrscheinlichkeit also, dass sich alle 265 Proteine zufällig in der Ursuppe gebildet haben, die ist kleiner als 1 zu 10 hoch 164 hoch 265, das gibt 10 hoch 43.460. Was sagt der Professor Jocki, ein evolutionistischer Physiker, dazu? Die Entstehung des Lebens in einer Ursuppe ist genauso unwahrscheinlich wie die Entstehung eines Perpetuum mobiles. Also Perpetuum mobile ist ein Gerät, das ohne Energiezufuhr unendlich weiterläuft. So einen Motor würde man gerne bauen, gell? Aber jeder Ingenieur träumt davon, aber er weiß auch, sowas geht nicht. Die extrem kleinen Wahrscheinlichkeiten schrecken den wahren Gläubigen nicht ab. Der Praktiker kommt hingegen zum Schluss, dass das Leben nicht durch Zufall entstand. Professor Fred Hoyle, evolutionistischer Astronom, sagt, ganze Armeen von Affen, die unter ohrenbetäubendem Lärm zufällig auf Schreibmaschinen herumtippen, könnten nicht die Werke von Shakespeare produzieren, und zwar aus dem praktischen Grund, dass das ganze beobachtbare Universum nicht groß genug wäre, die dazu notwendigen Armeen von Affen und Schreibmaschinen aufzunehmen, ganz zu schweigen von den Papierkörben, die man für die Ablage der Fehlversuche benötigen würde. Genauso verhält es sich mit lebender Materie. Nun, die Wissenschaftler, die Vertreter der Evolutionstheorie, geben nicht auf. Und deswegen der nächste Punkt, helfen die RNS-Welt und die Protozellen. Eine einzige Zelle, haben wir gesehen, ist bereits viel zu komplex, um durch Zufall entstanden zu sein. Also weichen die Vertreter des evolutionistischen Modells aus und sagen, naja, wir verlangen, dass einfachere Zwischenformen auf dem Weg zur Zelle entstanden sein sollen. Und sie verlassen dabei aber den gesicherten wissenschaftlichen Boden, weil es nämlich für diese Annahme keinerlei Beweise gibt. Da ist die gängigste Zwischenform die sogenannte RNS-Welt. Da handelt es sich um eine Ursuppe wieder, die überwiegend aus RNS-Molekülen besteht. Also das ist ja diese Hälfte von diesem DNS-Strang. Die RNS-Moleküle, die fungieren oder haben die Funktion sowohl als Proteine als auch als Informationsspeicher. Und deswegen hoffen jetzt da die Vertreter der Evolutionstheorie, dass sie durch die RNS-Welt eine Lösung für das sogenannte Henne-Ei-Problem kriegen könnten. Die Frage ist nämlich, was war zuerst da? Die DNS oder das Protein? Das Dumme ist nämlich Folgendes. Die Maschinerie, die die DNS ausliest und die Proteine herstellt, die besteht ihrerseits wieder aus Proteinen, die in der DNS verschlüsselt sind. Der Professor Jacques Monod, ein evolutionistischer Biochemiker, drückt es wie folgt aus. Das größte Problem ist aber der Ursprung des genetischen Codes und dessen Translationsmechanismus. Also Translation heißt einfach Übersetzung. Der Code ist bedeutungslos, wenn er nicht übersetzt wird. Die Translationsmaschinerie der modernen Zelle besteht aus mindestens 50 makromolekularen Komponenten, die ihrerseits wieder in der DNS kodiert sind. Der Code kann nicht übersetzt werden, außer durch Produkte der Translation. Das ist nichts anderes als die moderne Variante des Omne Vivum Ex Ovo, also alles Leben kommt aus dem Ei. Wann und wie wurde dieser Kreislauf geschlossen? Nun, er kann es nicht verstehen, wie dieser Kreislauf geschlossen wurde. Die Sache ist die, dass der Kreislauf ja nie geschlossen wurde, wenn man im biblischen Modell das Ganze sieht, weil es gar nicht eine Phase war oder ein Prozess, wie dieser Kreislauf geschlossen war, sondern der Schöpfer hat es im Prinzip instantan gemacht. Aber für den Vertreter der Evolutionstheorie muss das ja eins nach dem anderen passiert sein. Wie realistisch ist jetzt die RNS-Welt? Der evolutionistische Professor Eugen Kunin, der geht davon aus, dass die RNS-Welt mindestens 13 verschiedene RNS-Moleküle benötigt hätte, die zusammengenommen ein Genom mit einer Länge von 1800 Nukleotiden ergeben hätten. Also 1800 so kleine Bestandteile hintereinander gehängt. Für eine zufällige Entstehung von diesem Genom errechnet er dann eine Wahrscheinlichkeit daraus von 1 zu 10 hoch 1018. Und das ist immer noch astronomisch zu klein, um zufällig entstanden zu sein. Ich habe ja schon erklärt, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir von 10 hoch 164 reden, ja, von diesen vielen Maschinen, Zufallsexperimentationsstationen im ganzen Universum. Aber 10 hoch 1018 ist ja nochmal viel, viel, viel geringere Wahrscheinlichkeit. Aus dem Grund sagt hier der Professor Joyce, ein evolutionistischer Biochemiker, die vernünftigste Annahme ist, dass das Leben nicht mit der RNS begann. Also es setzt sich immer mehr die Meinung auch unter den Vertretern der Evolutionstheorie durch. Na, also die RNS-Welt hilft uns hier auch nicht weiter. Es gibt noch einen anderen Weg, den Ursprung des Lebens zu erklären, und den hat der Molekularbiologe Jack Stossak beschritten. Der Stossak hat im Labor versucht, diese vermuteten Vorläufer der ersten Zellen, die sogenannten Protozellen, künstlich herzustellen. Und damit es gelingt, ja, was muss da passieren? Da müssten also die Laborbedingungen genau passend eingestellt werden. Sonst könnte eben diese hochempfindliche Protozelle gar nicht überleben. Aber selbst wenn das gelingen würde, stellt sich doch die Frage, woher will man denn eigentlich wissen, ob diese gewählten Laborbedingungen auch mit den realen Bedingungen in der Natur, wie man sie für den Ursprung des Lebens vermutet, übereinstimmen? Das Problem der naturalistischen Theorien zum Ursprung des Lebens ist ja gerade, dass man die vermuteten Bedingungen gar nicht wirklich kennt. Der Professor Shapiro sagt deswegen Folgendes: Nur weil wir unter kontrollierten Laborbedingungen Reaktionen zum Laufen bringen, folgt daraus noch nicht, dass sich ähnliche Reaktionen auch tatsächlich auf der präbiotischen Erde abspielten. Wir könnten etwas übersehen, das erst dann offenbar wird, wenn wir versuchen, die Reaktionen unter natürlichen Bedingungen zu reproduzieren. Also er sagt im Prinzip, wir können alles Mögliche im Labor ausprobieren, aber wer sagt, dass wir nicht irgendwas übersehen haben, vielleicht liegen wir auch ganz falsch, damit ist letztlich ja gar nichts bewiesen. Also man könnte sagen, wenn es gelänge, so eine Protozelle im Labor herzustellen, dann würde man damit eigentlich eher beweisen, dass dafür Intelligenz notwendig war, als dass das Leben allein aufgrund natürlicher Prozesse entstand. Also vielleicht so in einem Comic veranschaulicht, wo hier der Wissenschaftler eben oder die Wissenschaftler hier versuchen, Leben herzustellen. Und er sagt, ich muss nur zeigen, dass ich Leben im Labor herstellen kann. Dann habe ich gezeigt, dass keine Intelligenz notwendig war, damit Leben entstehen konnte. Der Eugen Kunin nochmal dazu, trotz vieler interessanter Ergebnisse, die man ihr zugutehalten kann, ist die Forschung über den Ursprung des Lebens, wenn man sie einfach danach beurteilt, ob sie ihr Ziel erreicht hat oder zumindest diesem Ziel irgendwie näher gekommen ist, ein Fehlschlag. Für den Ursprung des Lebens ist eine Abfolge von außerordentlich unwahrscheinlichen Schritten notwendig. Wenn man die Wahrscheinlichkeiten multipliziert, erscheint das Endprodukt fast wie ein Wunder. Er sagt fast, ja, weil er natürlich nicht an Gott glauben will. Aber er müsste eigentlich das fast weglassen. Aber wie gesagt, das kann er nicht aus seinem Weltbild heraus. Der Professor Urey, den wir schon hatten, Miller-Urey-Experimente, sagt, wir alle, die wir den Ursprung des Lebens studieren, entdecken, dass je mehr Einblick wir bekommen, wir mehr und mehr den Eindruck gewinnen, dass Leben zu komplex ist, um sich irgendwo entwickelt zu haben. Wir alle glauben daran wie an ein Glaubensbekenntnis, dass sich auf diesem Planeten Leben aus toter Materie entwickelte. Es ist interessant, dass er hier relativ offen ist und sagt, okay, wir haben eigentlich keinen Beweis. Wir glauben, dass es so ist. Also diese evolutionistischen Wissenschaftler haben einen Glauben. Nun, man versucht, die Dinge irgendwie zu erklären. Und da gibt es sozusagen einen Rettungsanker, die Panspermie. Um was geht's da? Weil der Ursprung des Lebens ein so unlösbar erscheinendes Problem ist, diskutiert man wirklich ernsthaft die Möglichkeit, dass das Leben ursprünglich aus dem Weltall kam. Das ist heutzutage ja populär bei diesen ganzen Kinofilmen und was man so auf YouTube und sonst wo sieht, Außerirdische überall im Weltall und so. Ja. Also man sagt, das Leben soll da aus dem Weltall gekommen sein. Und das hat auch für die Vertreter des evolutionistischen Modells den großen Vorteil, dass die Zeitspanne, die das Leben brauchte, um sich zu entwickeln, dass sich die verlängern lässt und damit die Entstehungswahrscheinlichkeit vergrößert wird. Weil unser Sonnensystem und unsere Erde, die soll ja nach dem evolutionistischen Modell nur 5 Milliarden Jahre alt sein. Aber in einem Universum, das nach dem Urknallmodell rund 15 Milliarden Jahre alt ist, da hätte das Leben aber schon wesentlich früher auf anderen Planeten anderer Sternsysteme entstehen können. Also mindestens 5 Milliarden Jahre vor Entstehung unserer Erde. Man hätte also sozusagen 5 Milliarden Jahre dazugewonnen. Und dann sagt man, das Leben hätte unsere Erde im Wesentlichen auf drei Arten erreichen und besamen können. Daher kommt der Name Panspermie, also von eigentlich übersetzt aus dem Griechischen Allsaat, also die Saat, das Saatgut aus dem All, aus dem Weltall. Mal durch Meteoriten, auf denen sich Sporen, Bakterien oder Ähnliches befanden, sagt man, soll das gekommen sein. Oder durch automatische Raumkapseln, die eine hochentwickelte Zivilisation angefertigt hat, in denen sich dann die Samen des Lebens befanden. Oder vielleicht sogar durch einen direkten Besuch von Außerirdischen, die auf die Erde kamen, um da Leben nach ihrem Bild zu schaffen. Nun, tatsächlich glauben einige Wissenschaftler dran. Watson und Crick, das sind zwei Nobelpreisträger, Watson im Hintergrund, Crick im Vordergrund, gerade dabei, wie sie den Nobelpreis für die Entdeckung des genetischen Codes bekommen. Der Crick hat die Auffassung vertreten, dass es die Außerirdischen waren. Ja, für ihn war klar, dieses komplizierte Gebilde, dieses Erbgut, das kann nicht zufällig entstanden sein. Das muss jemand programmiert haben. Aber weil er natürlich nicht an Gott glauben wollte, waren es die Außerirdischen für ihn. Also eine Intelligenz, aber nur nicht Gott. Der Glaube an Außerirdische verschafft jetzt dem Vertreter des evolutionistischen Modells, also wie gesagt, mehr Zeit für die Entstehung des Lebens. Aber in Wahrheit ist dieser Zeitgewinn nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Weil es einfach daran liegt, dass die Komplexität der einfachsten Lebensformen so enorm groß ist, dass diese in der ganzen evolutionistischen Lebensdauer des Universums niemals durch bekannte natürliche Prozesse entstanden wären. Aber man klammert sich eben hier an diesen Strohhalm. Ich habe das in dem Vortrag Invasion der Außerirdischen nochmal behandelt. Also die Panspermie verschiebt das Problem des Ursprungs des Lebens eigentlich nur irgendwo in die Tiefen des Weltalls, ohne das wirklich zu lösen. Deswegen sagt der Professor Jocke hier, der Glaube an die unfehlbare und allumfassende Doktrin der Dialektik des Materialismus, also er meint an die materialistische Weltanschauung, spielt eine entscheidende Rolle in Szenarien zum Ursprung des Lebens. Besonders aber in der Exobiologie und in letzter Konsequenz der Doktrin von hochentwickelten extraterrestrischen Intelligenzen. Dass es irgendwo Leben geben muss, wird weithin und hartnäckig geglaubt, trotz fehlender Beweise, ja sogar trotz überwältigender Beweise für das Gegenteil. Ich finde es interessant, er ist Vertreter der Evolutionstheorie gewesen, lebt mittlerweile nicht mehr, aber war vollkommen davon überzeugt, dass eben das alles nur Spekulationen sind und die Beweise fehlen. Professor Michael Denton sagt, nichts macht deutlicher, was für ein schwer lösbares Problem der Ursprung des Lebens ist, als die Tatsache, dass weltweit anerkannte Fachleute ernsthaft mit der Idee der Panspermie herumspielen. Er sagt, das ist eine Spielerei, aber letztlich bringt es niemanden weiter. Ich möchte zurückkommen zu unseren Schulbuchzitaten. Stellen wir uns doch nochmal die Frage, ob diese jetzt angesichts dessen, was ich jetzt hier präsentiert habe, angesichts der präsentierten wissenschaftlichen Ergebnisse, ob die wirklich die Sachlage richtig widerspiegeln. Ich zitiere es nochmal. Aus dem flüssigen Erdinneren emporsteigende Gase ließen eine sauerstofffreie Uratmosphäre entstehen. Wasserdampf kondensierte und es bildeten sich Urmeere. In diesen Urmeeren entwickelte sich nach heutiger Auffassung das Leben aus unbelebter Materie. Die ersten lebenden Zellen entstanden nach heutigem Verständnis in der Ursuppe. Die frühe Phase dieser chemischen Evolution kann man modellhaft rekonstruieren. Eine reduzierende Uratmosphäre vermuteten Harold Urey und Stanley Miller als Ausgangsbedingung für ihre Modellversuche. Nach einigen Tagen ließen sich Aminosäuren und andere organische Moleküle nachweisen. Es ist aber Tatsache, dass die Ursuppenhypothese unüberwindliche Erklärungsprobleme hat, weil nämlich im Labor nie auch nur die Hälfte aller für das Leben notwendigen Aminosäuren hergestellt werden konnten. Die entstandenen Aminosäuren, die waren nicht überwiegend linkshändig. Die in der Ursuppe enthaltenen Wassermoleküle hätten die Bindungen der Aminosäuren zu Kettenmolekülen verhindert. Dann hatte die Ursuppe hochgiftige, krebserregende Stoffe und so weiter und so fort. Aber noch viel schwerwiegender ist, dass es für die Ursuppenhypothese nicht den Hauch eines Beweises gibt, wie eben der Stanley Miller rund 40 Jahre nach seinen ersten Experimenten und vielen weiteren ähnlichen Versuchen zur chemischen Evolution offen zugegeben hat. Und das gilt auch für die modernen Varianten dieser Ursuppenhypothesen, wie zum Beispiel die RNS-Welt und die Protozellen. Also mit anderen Worten, von einer modellhaften Rekonstruktion kann überhaupt keine Rede sein. Das ist nicht einmal ein Modell, weil man eben die einzelnen Komponenten ja schon gar nicht dazu hat, die man braucht. Das heißt, auf Basis der bekannten Naturgesetze und der uns bekannten einfachsten Lebensformen kann der Ursprung des Lebens nicht naturalistisch oder materialistisch erklärt werden. Und das wird umso deutlicher, wenn man sich mit dem größten Problem der naturalistischen Entstehungstheorien befasst, nämlich dem Ursprung der komplexen Information in den Lebewesen. Also wir haben das größte Problem noch gar nicht angesprochen. Der Professor Davis, evolutionistischer Physiker, sagt, meiner Meinung nach besteht das große Geheimnis des Ursprungs des Lebens in der Frage, woher die biologische Information ursprünglich kam. Das ist der Kern des Problems und nicht die komplizierte Chemie und wie sie zuerst entstand. Da haben wir aber schon gesehen, dass es da unüberwindliche Hürden gibt. Wir werden das Geheimnis des Lebens nicht in den Gesetzen der Chemie finden. Wie konnten dumme Atome von selbst ihre eigene Software schreiben? Niemand weiß es. Der Vertreter der Evolutionstheorie ist ratlos hier. Deswegen komme ich jetzt zum letzten Punkt, zu der Alternative. Wir haben uns lange mit den evolutionistischen Hypothesen jetzt befasst zum Ursprung des Lebens und die können uns, wie wir gesehen haben, keine Antwort geben. Aber es gibt eine Alternative und diese Alternative wird sogar zugegeben von den Vertretern der Evolutionstheorie, zumindest von einigen. Hier der Professor Jastrow, evolutionistischer Physiker, er sagt Folgendes. Entweder wurde das Leben auf der Erde durch den Willensakt eines Wesens, das wissenschaftlich nicht erfasst werden kann, erschaffen, oder es entwickelte sich auf unserem Planeten spontan durch chemische Reaktionen in nicht lebender Materie. Die erste Theorie platziert die Frage nach dem Ursprung des Lebens jenseits der Reichweite wissenschaftlicher Untersuchungen. Es drückt den Glauben an eine Macht eines höheren Wesens aus, das den Gesetzen der Wissenschaft nicht unterworfen ist. Ist klar, er spricht hier im Prinzip vom Schöpfer, von Gott. Die zweite Theorie ist ebenfalls ein Akt des Glaubens. Dieser besteht darin, dass man annimmt, dass die wissenschaftliche Betrachtungsweise über den Ursprung des Lebens korrekt ist, ohne für diesen Glauben konkrete Beweise zu haben. Er bezeichnet seine Betrachtungsweise, die für ihn gilt, als wissenschaftlich. Das ist interessant, aber eigentlich ist die andere genauso wissenschaftlich, nur man müsste eigentlich statt wissenschaftlich hier materialistisch einsetzen. Aber immerhin, er hat die zwei Punkte ganz deutlich herausgearbeitet, es handelt sich in jedem Fall um Glauben, der notwendig ist. Professor Michael Denton sagt, ich denke, dass wir voraussetzen müssen, dass der Ursprung des Lebens bisher unbekannte, selbstorganisierende Eigenschaften der Materie erforderlich macht. Das ist ein kompliziertes Wort, selbstorganisierend. Was er damit eigentlich meint, ist, die Materie hätte sich irgendwie selber zu Leben gebildet. Das ist meine persönliche Vermutung. Und falls es sich als nicht wahr herausstellt, dann denke ich, muss die Erklärung Schöpfung sein. Es ist entweder irgendein unbekannter, selbstorganisierender Prozess oder es ist Schöpfung. Also auch er wieder gibt zu, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Auch wenn es den Anschein hat, so gibt es nicht den Hauch eines Beweises dafür, dass irgendein selbstorganisierender Prozess zur Entstehung des Lebens führte. Das haben wir eben auch schon gehört. Das ist nur ein anderer Ausdruck für das gleiche Problem. Und die Alternative steht aber wissenschaftlich auf solidem Grund. Weil im Gegensatz zu diesen unüberprüfbaren evolutionistischen Hypothesen ist die Entstehung komplexer Baupläne, wie wir sie im Fall von Leben vorfinden, rein empirisch, also rein aus der Erfahrung raus, nur auf eine Art und Weise möglich. Jedes Kind weiß das. Durch einen intelligenten Urheber bzw. einen Schöpfer. Also so ein Bauplan, der entsteht eben nun mal unserer Erfahrung nach durch einen Menschen. Und das ist tatsächlich empirische Wissenschaft, sowas. Wissenschaft sagt uns nämlich, was wirklich passiert, und das kann man auch nachprüfen. Jedermann kann nachprüfen, dass so Baupläne entstehen durch einen intelligenten Urheber. Also ist das Wissenschaft. Alles andere, was das nicht nachweisen kann, ist gar keine Wissenschaft. Der Schöpfungsakt wurde uns in der Bibel beschrieben. Und dabei findet sich eben dieser biblische Schöpfungsbericht im Rahmen von einer detaillierten biblischen Weltgeschichte. Und diese Weltgeschichte hat ganz klare Spuren in unserer Welt hinterlassen. Und diese Spuren, die können wir naturwissenschaftlich untersuchen, das versuche ich in meinen Vorträgen, aber auch anhand von historischen und archäologischen Indizien kann man das überprüfen. Also die Alternative hierzu ist ganz klar das biblische Weltbild, wo Gott am ersten und zweiten Tag eine wasserbedeckte Erde schuf, am dritten Tag das trockene Land, am vierten Sonne, Mond und Sterne, also das ganze Universum, am fünften das Meer und die Vögel, am sechsten die Landlebewesen und den Menschen und dann sogar 1650 Jahre später Gott übernatürlich eingegriffen hat, um die Sintflut auszulösen. Also ein intelligenter Urheber ist die Alternative für einen rein hypothetischen, naturalistischen Prozess. Und das kann man auf vielfältige Art und Weise angehen, das Problem. Zum Beispiel eben in einem Vortrag von mir über den Urknall. Oder man kann sich befassen mit der Frage der angeblichen Übergangsformen vom Affenmenschen zum Menschen und bis zum Übermenschen vielleicht. Mit der Frage, wie alt die Welt ist, welche Indizien da sind. Und natürlich mit der Archäologie. Hier ist der Professor Wilson, er sagt, mir ist kein allgemein anerkannter archäologischer Fund bekannt, der im Widerspruch zur Heiligen Schrift steht. Die Bibel ist das genaueste historische Textbuch, das die Welt jemals gesehen hat. Also, wir sehen, wir haben durchaus jede Menge Indizien und wir müssen uns da nicht verstecken, wenn wir als Christen an eine Sache glauben, was die Welt belächelt. Nur, die Welt ist sich gar nicht im Klaren, dass sie viel weniger Beweise hat für das, was sie glaubt. Aber in beiden Fällen natürlich handelt es sich zunächst einmal um Glauben, weil man beides erst einmal ad hoc so nicht beweisen kann. Besonders wichtige Bibeltexte, wenn wir jetzt schon bei den historischen Dokumenten sind, sind eben das Neue Testament oder ist das Neue Testament, wo wir das Leben von Jesus Christus finden und darunter eben vor allem die Evangelien. Dort wird die Begegnung der damaligen Menschen mit dem Sohn Gottes beschrieben, der auf unsere Welt eben kam, um für die Sünde der Menschen am Kreuz zu bezahlen und am dritten Tag wieder von den Toten auferstand. Das ist alles historisch. Das sind keine Märchen. Es wurde schon oft versucht, Jesus Christus als eine Erfindung irgendwo in der Geschichte abzutun. Aber es gibt auch außerbiblische Quellen und letztendlich ist es nie gelungen, das zu widerlegen. Zu diesen Ereignissen damals, die mit vielen weiteren übernatürlichen Zeichen und Wundern begleitet waren, gab es eine große Zahl von Augenzeugen. Wir müssen uns eins klar machen, wenn heute eine Gerichtsverhandlung ist, wenn irgendein Verbrechen passiert ist, dann werden Zeugen aufgerufen. Und diese Zeugenaussagen, die vereidigten Zeugenaussagen, zählen heute noch mehr als die wissenschaftlichen Indizien. Eindeutig. Das Problem ist nämlich folgendes, wenn Sie so Indizien haben, Spuren aller Arten, Sie können sich da irgend so ein Puzzle zusammenbauen. Nur, das ist in der Regel nicht eindeutig. Sie können verschiedene Interpretationen des Falls haben und kriegen das in der Regel mit den Indizien alleine nicht hin. Das funktioniert einfach nicht. Wir heute sind aber so wissenschaftsgläubig, dass wir meinen, wir müssten nur mit den Indizien arbeiten. Aber Tatsache ist eigentlich, wie gesagt, dass vor Gericht nach wie vor eben die Augenzeugen viel stärker zählen. Und das ist auch ganz vernünftig so. Und deswegen sind Augenzeugen eben so entscheidend und das waren sie in der Vergangenheit der Menschheitsgeschichte auch. In der Bibel heißt es, außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Also auch wenn wir heute das jetzt sozusagen nicht mehr vor Augen haben, die Menschen damals, die das miterlebt haben, dass Gott seinen Sohn geschickt hat in Jesus Christus, die haben das gesehen, die haben das miterlebt. Als Folge von diesen Ereignissen haben viele Menschen radikal ihr Leben geändert und sind Jesus Christus nachgefolgt. Und das passiert auch heute noch 2000 Jahre später auf dem ganzen Globus. Das Opfer, das Jesus Christus für die Menschen brachte, war einfach notwendig, weil wir Menschen nicht in Ordnung sind. Und der aus Vater, Sohn und Heiligen Geist bestehende dreieinige Gott, der hasst die Sünde, die im Menschen steckt und muss sie verurteilen. Dieser Gott ist vollkommen sündlos und rein und er setzt auch für uns denselben hohen moralischen Standard an wie für sich selber. Manche würden jetzt vielleicht sagen, das ist doch ungerecht. Wie kann Gott so einen Maßstab an uns anlegen? Nun, der Mensch sollte eigentlich genauso sündlos sein wie Gott. Auch wenn wir das jetzt heutzutage uns gar nicht mehr vorstellen können. Der Grund ist einfach der, Gott hat den Menschen ursprünglich in seinem Bild geschaffen. Das heißt charakterlich wie Gott. Wir sind so meilenweit weg, dass wir uns das überhaupt nicht mehr vorstellen können. Wir sind so meilenweit weg, dass wir eine Theorie aufstellen wie die Evolutionstheorie, wo Gott gar nicht mehr vorkommt. So weit sind wir von Gott weg. Das ist das eigentliche Problem. Und diese Theorie ist nicht einmal wissenschaftlich beweisbar. Und wir glauben das aber lieber, als dass wir an einen Schöpfer glauben. Das Problem ist einfach, der Mensch war ursprünglich zwar geschaffen im Bilde Gottes, hat sich aber dann nach seiner Erschaffung gegen Gott aufgelehnt, hat dann seine Ebenbildlichkeit zu Gott verloren und seine Fähigkeit, moralisch perfekt zu sein. Wir haben das alles verloren. Das ist nicht mehr so. Aber Voraussetzung dafür, dass Gott einem Menschen jetzt dieses Opfer am Kreuz anrechnet, ist der Glaube an Jesus Christus, wo der entsprechende Mensch eben sein altes Leben als falsch erkennt und Gott um Rettung anruft. Wer aber so eine Wiedergeburt erfährt, der wird nicht verurteilt, erhält von Gott das ewige Leben in Freude geschenkt, in einer neuen Welt, die Gott noch erschaffen wird. Wer aber weiterhin seine Schuld Gott gegenüber leugnet und ihm nicht recht gibt, der wird zur ewigen Verdammnis verurteilt, aus der es kein Entrinnen mehr gibt. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.